Viele Unternehmen im Mittelstand haben mit Verschwendungen zu kämpfen. Also da sind Prozesse im Unternehmen, die einfach am Ende des Tages oder am Ende des Jahres besser gesagt Geld verbrennen, was oft überhaupt nicht sichtbar wird. Und um dieser Sache jetzt auf den Grund zu gehen, habe ich mir heute in der Podcast-Folge endlich nochmal einen Gast eingeladen, den Gerrit. Wir haben uns witzigerweise über einen LinkedIn-Beitrag auf LinkedIn das erste Mal kennengelernt, wo ich ihm geschrieben habe. Und damit hast du dich jetzt für meinen, oder mit diesem Kommentar hast du dich jetzt für meinen Podcast qualifiziert. Gerrit hat sich die Zeit genommen, ist jetzt da und er steht für Verschwendung raus, Produktivität steigern und Erfolg sichern für den Mittelstand. Und ich denke mal, alles Weitere kann Gerrit gleich noch ein bisschen was über sich erzählen. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
Vielen Dank, Felix. Vielen, vielen Dank. Ich war sehr, sehr erfreut über deine Antwort in dem LinkedIn-Post und habe das auch gleich aufgegriffen, dass wir da in den Austausch kommen. Ja, und tatsächlich, ich habe mir das seit 4 Jahren in der Freiberuflichkeit auf die Fahnen geschrieben, mittelständische Unternehmen zu beraten, eben um Verschwendung systematisch zu erkennen, aber letztendlich auch, um da nicht mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen, das ist falsch hier bei euch, sondern eben zusammen mit den Betroffenen Lösungen zu erarbeiten, Betroffene zu Beteiligten machen, ist da, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Kernaussage.
Jetzt denken ja viele Leute bei Verschwendung erstmal daran, ja, wir verbrauchen zu viel Papier, wir verbrauchen hiervon zu viel. Ich sehe gerade im Hintergrund, dass meine Kamera spinnt, aber die wird gleich wieder zurückkommen. Life is life. Also das sind ja so Punkte, wo viele Leute darüber nachdenken, was eventuell eine Verschwendung sein kann. Was sind denn so die klassischen Verschwendungen, mit denen du in Unternehmen zu tun hast?
In erster Linie sind das unreflektierte Prozesse, wie ich immer so schön sage. Dieses Thema, das machen wir schon immer so. Warum sollen wir das denn jetzt einmal drehen? Warum sollen wir das ändern? Und es sind oftmals die alltäglichen Dinge, die keiner mehr bedenkt, eben weil es eingefahrene Prozesse sind. Das sind wirklich die Dinge, auch sicherlich eben aus Betriebsblindheit. Und wenn ich dann als Externer auch relativ unvoreingenommen dann reingehe, sicherlich ich bekomme von dem Inhaber, oftmals sind es ja die Inhaber, mit denen ich direkt in die Kommunikation gehe. Ich bekomme von den Inhabern schon die Pain Points, wie es so schön heißt, mitgegeben. Aber wenn ich dann da letztendlich einfach mich mal etwas länger aufhalte, mir Prozesse anschaue, mir Strukturen anschaue und sehe, so ganz sprichwörtlich, warum geht der Mitarbeiter 3-mal links rum, wenn er auch einmal rechts rum gehen könnte, um genauso zum Ziel zu kommen? Es sind immer Kleinigkeiten und es sind auch immer kleine Schritte, die dann nachher in Summe das große Ergebnis ausmachen.
Ja, definitiv. Also meine Kamera hat gerade gestreikt für alle, die auf YouTube jetzt zuschauen sollten. Da hat sich irgendwie was verabschiedet. Muss mal gucken, ob ich es zwischendurch gerettet bekomme. Aber das ist ein wichtiger Punkt. Also sind es ja, es können ja die einfachsten Sachen sein, wie du gerade beschrieben hast, die Laufwege von A nach B. Irgendwelche Prozessschritte, wo man vielleicht irgendwie aus Macht der Gewohnheit, ich hatte das heute witzigerweise noch bei einem Kunden, der zu mir sagte, ja, aber wir machen das die ganze Zeit schon so, als wir gefragt haben, warum führst du diesen Prozess aktuell genauso durch, wie du ihn durchführst? Ja, weil wir es immer schon so machen. Und dann wirklich nochmal, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den du dann mitbringst, ist die Brille von außen mitzubringen und zu sagen, ich schaue jetzt von außen drauf mit einer neutralen Brille und sorge dafür, dass ihr wieder Klarheit in eure Prozesse reinbekommt. Und du schreibst wahrscheinlich im Endeffekt nach so einer Analyse direkt auch konkrete Zahlen dahinter, was eventuell an Einsparpotenzial da rauskommt.
Ja, das ist genau der Punkt. Und lass mich vielleicht noch eine Sache ergänzen. Sicherlich in den Unternehmen, das ist schon mal das eine, was man dort letztendlich analysieren kann. Ich bin im Rahmen meiner Tätigkeit als Projektretter auch Honorardozent bei diversen Handwerkskammern hier in der Region. Und ich gebe Teile von Meisterkursen, von Betriebswirtekursen. Und ich frage natürlich auch dann die überwiegend ja auch jungen Menschen im Handwerk. So, wie sieht es denn aus bei euch im Unternehmen? Und es sind ja oftmals auch sogar schon, dass ich da die direkten Unternehmensnachfolger sitzen habe. Ja, wir haben ja gar keine Zeit, Prozesse neu zu strukturieren. Wir machen ja sowieso schon Überstunden. Bei uns liegt das Material so übereinander gestapelt, dass wir immer erst Dinge wegräumen müssen, um entsprechend an die einzelnen Teile ranzukommen. Und meine Frage ist dann letztendlich einfach, warum lasst ihr es denn zu, dass da entsprechend auch so eine Verschwendung an Arbeitszeit ist? Warum wird denn beispielsweise dann das Material so unreflektiert, so früh bestellt? Und das ist, glaube ich, oftmals so das Hauptthema. Ich muss vielleicht auch mal den Mut haben, als Entscheider im Unternehmen zu sagen, so, jetzt drücken wir mal auf die Stopptaste und halten die Prozesse an, analysieren das und strukturieren das einmal neu. Und da ist letztendlich immer so der Einstiegspunkt, dass ich das mit begleite. Ich gebe da auch eben entsprechende Hilfestellungen. Aber ich bin sicherlich nicht derjenige, der sagt, so, das macht ihr jetzt bitte ab morgen so. Das muss aus der Gruppe, aus den Mitarbeitern, aus dem Mitarbeiterkreis rauskommen. Und dann kommen da eben auch wunderbare Ergebnisse raus.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass halt viele, die so eingefahren sind in ihre Prozesse, wirklich Schwierigkeiten haben, dann sowas von jetzt auf gleich umzuswitchen und dann zu sagen, okay, wir lassen jetzt alte Muster, lassen wir jetzt los und wir springen jetzt dann auf die neuen Parts auf. Das ist ja auch, also du, ich glaube, ein ganz wichtiger Part ist da auch einfach das Mitnehmen der Mitarbeiter. Also du hast vielleicht im Erstkontakt, bist du mit dem Geschäftsführer, mit dem CEO unterwegs, aber es wird ja zwangsläufig irgendwann auch auf darunterliegende Mitarbeiter, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu meinen, aber du bist dann erstmal in den Abteilungen, vielleicht Abteilungsleiter und dann irgendwann auch in die Mitarbeiter, gibt es wahrscheinlich so auch spezielle Workshops für die jeweiligen Bereiche und dann natürlich die Leute auch anzufeuern. Also ich rede da auch immer von einem, du musst die Leute wirklich begeistern, dass das jetzt der Weg ist, der Spaß macht, der auch Arbeitsentlastung mit sich bringt und keinen zusätzlichen, weil das kennen alle, da kommt wieder der nächste Prozess oder Betriebsoptimierer rein. Ich habe das damals schon, weiß gar nicht, da war ich gerade mit der Lehre fertig und habe in der Produktion gearbeitet und dann hieß es irgendwann, ja, wir müssen jetzt hier bei den Maschinen, da kommt jetzt eine Firma, die guckt sich die Prozesse an und dann wird alles optimiert, um irgendwie das Ganze noch zukunftsfähiger zu machen. Ja, dann waren die Kollegen 2 bis 3 Wochen da und das, was dann passiert ist, die haben ein Lochregal an die Maschinengehäusewand angehangen und haben dann die Imbusschlüssel, anstatt im Werkzeugwagen zu haben, haben die dann da reingehangen. Also die haben quasi in 3 Wochen ausgearbeitet, dass die Schwachstelle wohl die Imbusschlüssel sind, die nicht im Werkzeugwagen sein müssen, sondern an der Lochwand. Und dann fragt sich natürlich jeder Mitarbeiter, warum sind die jetzt 3 Wochen um uns rumgesprungen? Weil die haben an den Maschinenprozessen nichts geändert. Die haben sich den Durchlaufprozess nicht angeschaut. Die haben nie geguckt, wo kommt das Material her, wer besorgt das Material. Den ist, hätte vielleicht auffallen müssen, der Maschinenbediener ist alleine dafür zuständig, das Rohmaterial zu holen, das fertige Material wegzufahren und auch den Schrott noch eigenhändig abzutransportieren, während er quasi die Maschine bedient. Und das wären so Punkte gewesen, hätte man die Mitarbeiter mit einbezogen und die gefragt, was sind denn eure Bremsklötze aktuell? Dann hätte viel mehr dabei rumkommen können. Und das verstehe ich jetzt bei dir so ein bisschen, dass das schon dein Part ist, den du mitnimmst.
Exakt. Und das ist auch, was du gerade gesagt hast, das spiegelt genau das wider, wie ich meinen Einstieg in das Lean Management bekommen habe. Ich bin im Jahre 2000 in die produzierende chemische Industrie reingegangen. Erst als ganz normaler Sachbearbeiter und habe mich ab 2005 mehr und mehr mit dem Thema Lean Management beschäftigt, aber gar nicht so im Hinblick auf Schulbuchmethoden. Das kam alles erst so im Anschluss. Und genau das, was du gerade gesagt hast, was man heute so als Rüstzeit-Workshop versteht, haben wir auch gemacht. Wir haben uns, oder in dem Sinne, ich war da verantwortlich für, mit Absprache mit den Mitarbeitern. Ich sage, ich möchte jetzt mal den Rüstprozess von dir beobachten. Ich weiß von vornherein, da kann ich nochmal 15% Zeit berücksichtigen, dass der Mitarbeiter einfach nur nervös ist, dass er beobachtet wird. Aber auch dann das Thema einfache Rüstvorgänge, die mehrfach am Tag gemacht werden mussten. Und da kam eben das, was du beschrieben hast, dieses Schattenboard, wo man dann hingegangen ist und gesagt, bevor du jetzt deine Sachen aus der Schublade rauskramst, unsortiert, schmutzig, vielleicht auch sogar defekt, machen wir ein Board an die Wand, da hast du deine 10 Werkzeuge in der Reihenfolge hängen, wie du sie auch in diesem Umrüstvorgang brauchst, und das Thema war gelöst. Und da bin ich immer wieder dabei. Das ist ja keine Wissenschaft, das ist letztendlich ein Prozess, beobachten, analysieren, was kann man für Impulse geben, dass es anders wird, dass es besser wird, und eben am Ende, wenn ich da eine Produktivitätssteigerung raushole, die im zweistelligen Prozentbereich ansetzt, hey, da haben wir doch alle letztendlich was von. Und da bin ich wieder so bei meinem Satz, besser ankommen, ohne schneller zu laufen.
Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, das wird auch immer relevanter, je weiter wir jetzt so, also wir sind jetzt im Jahr 2025, es kam jetzt vor 2 Jahren das Thema künstliche Intelligenz dazu. Jeder spielt so ein bisschen damit rum, wobei ich auch da sagen muss, da gibt's unfassbar große Unterschiede, wie tief die Leute oder die Unternehmen da drin stecken. Jetzt werden viele dazu genötigt, sich mit dem Thema KI-Kompetenz auseinanderzusetzen. Also auch wieder typisch Deutschland. Wir haben was Neues und schon stellen wir wieder, also wir suchen neue Probleme, um den Leuten das Leben schwerer zu machen. Und wo ich mir immer denke, wir wollen Wirtschaftsstandort sein, aber wir legen den produzierenden Unternehmen, die halt wirklich dafür sorgen, dass wir ein Wirtschaftsstandort bleiben, werden immer mehr Steine in den Weg gelegt, um überhaupt produktiv zu sein. Da sind dann Formularlösungen, die alle noch irgendwie durchgeführt werden müssen. Wie viele Bestätigungen, ja, wo du einfach am Ende des Tages, ich hatte eben noch mit einem potenziellen Neukunden witzigerweise vor unserem Gespräch telefoniert, der hat genau das wiedergespiegelt. Der sagte, wir haben so viele Regularien, an die wir uns mittlerweile halten müssen, wenn ich das noch mit der Zeit von vor 25 Jahren vergleiche. Es macht einfach de facto keinen Spaß mehr, heute ein Unternehmen zu gründen, wenn du siehst, auf was du alles achten musst. Und das ist einfach ein Punkt, wo ich dann denke, dann können so Leute wie wir, die dann Prozesse optimieren, auch wieder einen Teil dazu beitragen, dass einfach Sorgen reduziert werden, die die Unternehmen haben. Einfach die Prozesse, die vielleicht auch durch diese ganzen Regularien in diese Art abgewandert sind. Wir müssen alles dokumentieren. Wir müssen alles zweimal dokumentieren. Die Unternehmen sind dazu gezwungen, 3, 4, 5 verschiedene Tools zu nutzen und dann einfach jemanden zu haben, der diese Tools wieder in einen Guss bringt und da wieder für eine Entlastung sorgt. Und das ist auch der Part bei mir. Also ich gehe dahin, dass ich quasi dem Chef, Geschäftsführer, der im KMU locker zwischen 60, 65 Stunden in der Woche schafft, also ist ja keine Seltenheit, teilweise mehr, dass ich es mit ihm gemeinsam hinbekomme, die Prozesse so zu optimieren, dass er bis zu 12 Stunden pro Woche sparen kann. So, und dann sind wir wieder bei einem Punkt, wo den erstmal wieder auffällt, in wie vielen, ich sage immer, Nicht-Money-Making-Aktivitäten er drinsteckt oder sie drinsteckt, wenn es eine Geschäftsführerin ist, die einfach gemacht werden, ohne sie zu hinterfragen, wo aber am Ende des Tages kein Geld rauskommt. Im Gegenteil, die Marge, die sowieso schon, wenn sie gut sind, gerade noch so im zweistelligen Bereich ist, wird ja immer weiter reduziert durch einfach Prozesse, die dazukommen, die aber niemand mehr, und das ist auch ein wichtiger Punkt, in den Wertschöpfungsprozess mit einkalkuliert.
Bin ich voll und ganz bei dir, und ich habe gerade schon überlegt, ob wir nicht mit demselben potenziellen Kunden vor ein paar Tagen gesprochen haben, weil ich hatte vor 14 Tagen ein Erstgespräch, wo es genau in diese Richtung ging, wo er ganz klar sagte, meine Belegschaft ist so aufgestellt, ich habe 66% roundabout, also 2/3 produzierende Mitarbeiter, ich habe 33%, 1/3 administrative Mitarbeiter, die sich sicherlich aufgrund von Gesetzesauflagen um entsprechende administrative Themen kümmern müssen. So, das ist eine Sache, da kann ich mich drüber aufregen, klar, das muss ich aber erstmal so hinnehmen. Ob das jetzt besser wird in den nächsten Jahren, sei mal dahingestellt, weil versprochen wurde uns auch jetzt wieder am Jahresanfang viel. Und da müssen wir mal schauen, ob diese Entbürokratisierung kommt. Ja. Aber solange das nicht da ist, bin ich doch erstmal in der Lage, dass ich mal meine internen administrativen Prozesse mal so reflektiere, ob ich da Dinge ändern kann. Und auch da wieder, Felix, ein ganz banales Beispiel. Haben wir immer schon so gemacht, machen wir auch immer so, weil es nicht hinterfragt wird. Da kommt eine, wird ein Produkt hergestellt in der Fertigung, wo es ein Maschinenprotokoll gibt, wo letztendlich protokolliert wird, was ist zu welcher Zeit an Zutaten sozusagen in dieses Produkt reingekommen, in diesen Rührvorgang. Dieses Programm, diese Maschinensteuerung läuft völlig autark. Er erstellt nachher ein Protokoll, was ist wo rein, was ist wann rein dosiert worden. So, und dieses Protokoll tackert der Mitarbeiter in der Fertigung an seinen Fertigungsauftrag und gibt das zurück in die Arbeitsvorbereitung, wo dann ein Mitarbeiter sitzt und dieses Protokoll dann in das Warenwirtschaftsprogramm reintickert, ja, damit die Bestände abgebucht werden. So, und wo ist denn jetzt das Thema? Ich meine, das passiert 30 Mal pro Tag, vielleicht mal roundabout. Wo ist denn das Thema, da eine Schnittstelle zu schaffen, dass das automatisch da reingeht? So, und da bin ich ja schon bald, da sage ich ja schon immer ganz provokant, ich will ja gar nicht, dass ihr diese Mitarbeiter aus dem administrativen Bereich rausnehmt. Aber die könnt ihr vielleicht für andere Dinge sinnvoller einsetzen. Ja. Oder genau, was du auch sagst, dass man vielleicht auch mal mit seiner Arbeitszeit hinkommt und nicht ständig gehetzt wird, das muss noch, das muss noch, das muss noch. Das ist, glaube ich, das große Thema.
Ne? Ich glaube, das steckt aber bei vielen einfach im Kopf. Also die verbinden dieses unternehmerisch Erfolgreiche ist gekoppelt mit, ich muss rund um die Uhr verfügbar sein, ich muss rund um die Uhr arbeiten, um irgendwie mich zu rechtfertigen, vielleicht mehr Geld zu verdienen als ein Angestellter. Ich glaube, das ist im Neudeutsch würde man jetzt sagen, ein Mindset-Problem, was viele Selbstständige einfach mit sich tragen, dass sie sagen, um mit ruhigem Gewissen sagen zu können, ich fahre jetzt vielleicht mal samstags nachmittags meinen Porsche bei gutem Wetter. Ich weiß aber auch, wenn die Leute mich danach fragen, dann kann ich ja auch ruhigen Gewissens sagen, ja, dafür arbeite ich auch 80 Stunden die Woche. Und das einfach wieder aus dem Kopf rauszubekommen, zu sagen, du kannst das gleiche Geld verdienen mit deutlich weniger Zeitinvest, wenn du anfängst, innovativer zu werden. Also wenn es darum geht, irgendwie neue Maschinen, neue SPS-Steuerungen oder neue sonst irgendwas einzuführen, um die Maschinen produktiver zu machen, da wird in der Regel relativ schnell auf die neueste Version aufgesprungen. Oder du hast irgendwelche CAD-Programme, die dann geupdatet werden müssen. Da wird Geld für ausgegeben. Aber die Prozesse oder wie du sagtest, die Schnittstellen, gerade eben bei dem, da hat mir das Herz geblutet, weil ich mir gedacht habe, jetzt kommt nur noch der Punkt, dass man den, ich habe das gescannt, Stempel drauf macht und es dann danach wieder einscannt, wo ich mir gedacht habe, ja, die meisten Programme sind doch mittlerweile schon so gebaut, dass sie Schnittstellen anbieten, entweder individuell konfigurierbar oder vielleicht über irgendwelche Zwischenschritte. Auch da gibt's ja Lösungen für. Ich habe schon Tools, die hatten keine sogenannte API-Schnittstelle, konnten aber eine CSV-Datei exportieren mit allen Daten. Ja, dann sind wir über einen Zwischenschritt gegangen, haben die CSV-Datei exportiert in einen fixen Ordner und der wurde dann quasi von der Automatisierung immer wieder abgerufen, hat die CSV ausgelesen und dann in das Programm übertragen. Ja, und dann reduzierst du halt mal gerade einen Prozess, der irgendwo 30 Mal am Tag abläuft, auf einen vollautomatischen Prozess, der sogar noch fehlerreduziert ist. Ja.
Weißt du, das ist genau der Punkt. Und ich habe auch immer wieder festgestellt, und das habe ich auch in meiner Festanstellung immer wieder festgestellt und versucht da auch gegenzusteuern. Wir, besonders wir in Deutschland, wir versuchen immer, das perfekte Ergebnis zu liefern. Ja. Wir sagen, wir stehen an einem Punkt, der uns nicht passt. Wir möchten einen Schritt machen, wollen das perfekte Ergebnis und brauchen da elendig lange, bis wir an diesem Punkt sind. Und das habe ich teilweise auch schon erlebt, dass so ein Prozess dann 2 Jahre dauert. Aber in diesen 2 Jahren dreht sich das Rad doch weiter. Und wenn ich dann in 2 Jahren mit dem vermeintlich perfekten Ergebnis rauskomme, stelle ich auf mal fest, oh, die Technik ist ja gar nicht mehr so. Und ich meine, jetzt heutzutage, du hast es gerade angesprochen, Digitalisierung, KI macht solche Sprünge. Wenn du mal eine Woche oder 14 Tage raus bist, ist ja wieder so viel anders auf dem Markt. Und was ich dann wirklich immer feststelle, ist, Wir rollen dann auch keine Zwischenschritte aus. Und ich sage es immer wieder, lasst uns in die Umsetzung kommen und lasst uns nicht sicherlich diskutieren, bis zu einem gewissen Punkt ist alles okay. Aber lasst uns bitte mal entscheiden, dass wir schon mal Schritte in die richtige Richtung jetzt machen. Auch so dieses Thema, kleine Schritte, jeden Tag 1% besser. Und wenn wir heute Abend feststellen, das 1%, was wir heute reingehauen haben, war es nicht, dann drehen wir es zurück, dann verliere ich 1% und ich verliere nicht 100% nach einem Jahr oder wie auch immer. Das sind so immer diese Dinge, die mir immer wieder auffallen.
Ja, ich glaube, das ist auch, also da habe ich manchmal die größte Schwierigkeit, das einfach mal glaubwürdig rüberzubringen, eben genau nicht erst die 100% zu entwickeln. Also ich habe es ähnlich erlebt, sowohl in der Zeit als Konstrukteur als auch in der Zeit, wo ich noch in der Agentur gearbeitet habe, wo einfach diverse interne Prozesse einen Produktentstehungsprozess so weit aufgeblasen haben, dass am Ende des Tages, genau wie du das beschrieben hast, das Produkt ist fertig, aber ist schon wieder alt. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt. Also wenn ich überlege, damals, darf den Namen hier glaube ich nicht nennen, aber ich habe für einen großen deutschen Automobilhersteller Entwicklungsarbeit geleistet für ein Werkzeug, was eingeführt werden sollte im kompletten Konzern. Und die komplette Entwicklungsarbeit hat sich über 2 Jahre gezogen. Und wenn du dich wirklich angestellt hättest oder angestrengt hättest, einen sauberen Workshop, einmal alles festlegen, behaupte ich, du hättest das komplette in 3 Monaten komplett konzipieren können und wärst am Ende des Tages nach 3 Monaten mit einem Produkt rausgegangen, was zu der Zeit den aktuellen Stand hatte. Weil die Gefahr, die vergessen dabei viele bei dieser Überperfektionierung oder dieses Micromanagement, was sich dann manche dann noch irgendwie antun. Und hier nochmal ein Fitzelchen rausholen. Du wirst ja niemals in diesem Prozess validierbare Daten erhalten, die du belasten kannst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für einen Kunden eine komplette Webseite aus dem Boden stampfe, dann haben wir es schon geschafft, das Ganze in nahezu 4 Wochen komplett umzusetzen. Von dem ersten Schritt bis Webseite ist live. Den Vorteil, den ich dann habe, im Vergleich zu einem anderen Unternehmen, was dann vielleicht irgendwie ein Jahr dafür braucht, ich sammle schon 23 Monate Daten, während die noch nicht eine einzige Zahl auswerten können.
Genau.
So, und das ist halt ein wichtiger Punkt, wo ich sagen muss, da sensibilisiere ich alle meine Kunden. Ich bin auch so ehrlich, wenn ich dann irgendwen gegenüber habe, der doch eher in diesem Micromanagement-Part unterwegs ist, vielleicht passen wir dann auch einfach nicht zusammen. Also dann einfach auch zu sagen, hier, pass mal auf, ich arbeite so, das hat sich in den letzten Projekten bewährt, ich kann es auch mit Zahlen belegen. Mhm. Wenn das zu dir passt, super, gehen wir direkt los. Wenn es aber nicht zu dir passt, weil du immer die 100% machen musst, dann ist das auch okay, aber dann sind wir zwei vielleicht nicht unbedingt die besten Sparringpartner.
Ja, genau. Ja. Also auch da bin ich bei dir, auch du hast es gerade angesprochen, das war auch das Stichwort, dieses Micromanagement oder dieses vielleicht auch fehlende Vertrauen an Führungsebene drunter. Ich sage immer so, diese unterste Management-Ebene ist immer so diese Schraubstock-Ebene. Ne? Die kriegen von oben den Druck, die kriegen von den Mitarbeitenden den Druck. Ich habe das bei einem großen deutschen Transportunternehmer oder Unternehmen erlebt, für das ich 2 Jahre lang die Menschen wirklich am Shopfloor oder im Shopfloor coachen durfte bezüglich Lean-Management, auch da wieder besser ankommen, ohne schneller zu laufen. Es gab keine Entscheidungsfreiräume. Die mussten sich dieses unterste Management-Ebene musste sich jede Entscheidung wieder von oben absegnen lassen und das ging dann wieder durch, ja, und man könnte doch und vielleicht und hast du schon mal dran gedacht und wie auch immer und da wird so viel Zeit verbraten, da werden Mitarbeiter im Unklaren hängen gelassen und dann wundert man sich am Ende, dass eine Lieferzeit sich nach hinten so elendig verzögert, dass sich Lagerbestände so elendig aufpusten, weil es dann heißt, ja, wenn wir es nicht vernünftig planen können, dann nehmt ihr euch einfach ein bisschen mehr ans Lager, das löst das Problem schon. Ne? Also das sind dann alles so und dann siehst du da als, ich war da jetzt auf Deutsch gesagt nur zum Coachen, aber dann siehst du da förmlich, wie das Geld angezündet wird und da verbrennt und wirklich auch junge Menschen, gerade auf so einer Management-Ebene, die sich gedacht haben, das ist es, die dann wirklich da stehen und sagen am Ende, Gerrit, ich weiß nicht, ob das die richtige Position für mich ist hier. Ja. Ich kämpfe gegen Windmühlen und komme nicht weiter. Hm?
Ja, und du verlierst halt auch die guten Mitarbeiter. Also das ist so das, wo halt auch viele dann nicht drüber nachdenken, wo du gerade eben sagtest, das Thema Micromanagement ist ja oft in so einen, wirklich gekoppelt in so einen Kontrollzwang, der oft da irgendwo mit hinterliegt, also oder eine Vertrauensthematik, die einfach fehlt. Und die Mitarbeiter, die immer irgendwie an die Hand genommen werden wollen, die fühlen sich pudelwohl, die kriegen ihre Aufgaben auf den Tisch gelegt, die hinterfragen nichts, die arbeiten die Aufgaben genauso ab, wie sie sie von oben vorgegeben bekommen. Aber diese sogenannten, ich will jetzt nicht unbedingt sagen die A-Player, aber es ist ja eigentlich so, also die, die wirklich sagen, ich identifiziere mich mit dem Unternehmen und mir ist es daran gelegen, das Unternehmen auch nach vorne zu bringen, die wirst du mit so einer Einstellung schneller los, als du gucken kannst.
Ja, die wirst du schneller los und ich sehe das gerade, das Gefährliche in der heutigen Zeit, wo eben Fachkräfte händeringend gesucht werden und wenn da nur sich ein anderer auf dem Markt auftut, der auch nur eindeut nach außen besser scheint und der auch wirklich vielleicht so nach dem ersten Gespräch sich auch als der bessere Arbeitgeber rausstellt, dann sind die Herrschaften da weg, wo sie sich nicht genug also wo sie nicht genug Wertschätzung erfahren. Und das ist, finde ich, heutzutage eine ganz, ganz stramme Sache. Wir laufen auf einen großen Fachkräftemangel, sehe ich nach wie vor noch, laufen wir zu in vielen Bereichen. Demografischer Wandel schlägt voll durch. Ja. Und da muss man wirklich vernünftig rangehen. Ich muss die Mitarbeiter nicht in Watte packen. Klar, ich muss mir auch nicht alles sozusagen gefallen lassen. Aber sicherlich führen auf Augenhöhe und das Ganze entsprechend wertschätzend rüberbringen an die Mitarbeiter und auch vor allen Dingen auch zuhören. Zuhören ist ein ganz, 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 ganz großes Thema, weil ich muss nach wie vor immer wieder sagen, und da habe ich auch immer wieder drauf gebaut, die Mitarbeiter an ihren Maschinen, an ihren Arbeitsplätzen, in ihren Bereichen, das sind die Experten. Ja. Denen mache ich erstmal nichts vor. Die haben ihre Erfahrung. Und wenn der sagt, Gerrit, die Maschine hört sich gerade anders an als die letzten Tage, ich glaube, da passt was nicht, dann kann ich nicht sagen, stell dich nicht so an, fahr den Auftrag weiter durch. Da muss ich schon sagen, jetzt machen wir uns mal Gedanken, wie wir das Thema jetzt hier lösen können.
Ja, ist witzig, wie einem dann immer direkt die Beispiele einfallen. In meinem Lehrbetrieb war es auch wirklich mal so, Maschine hatte einen Fehler, ein Wärmetauscher war defekt und es lief halt tröpfchenweise immer Wasser ins Schmieröl rein. Mhm. So, Wasser im Öl ist jetzt für die Teile, wo das Öl durchläuft, in der Regel nicht so richtig gut. Und wir haben immer wieder gesagt, wir müssen den Wärmetauscher wechseln, ist eine Aufgabe irgendwie mit Öl bis zu einem bestimmten Punkt ablassen. Lass es 2,5-3 Stunden sein. War schon alles da und dann hieß es immer, nein, wir haben keine Zeit anzuhalten, wir müssen die Maschine laufen lassen. Immer wieder die Warnung aus der Instandhaltung, es geht so nicht weiter, wir riskieren hier einen großen Schaden. Ja, aber die Produktionsleitung hatte das Hütchen an. Die wussten ja generell sowieso alles besser. Nein, Maschine lief bis zu dem Punkt, wo es einen Riesenschlag gab und alle Lager in dem großen Getriebekasten kaputt waren. Und dann stand die Anlage für 8 Wochen.
Ganz genau.
Und das tut dann weh. Und das ist der Punkt, wie du gerade sagtest. Ich hatte das in einem Entwicklungsprojekt, als ich in der Konstruktion gearbeitet habe, habe ich das erste Mal so erlebt. Da sind wir zum Kunden gefahren. Projektbesprechung und auf einmal dachte ich, wieso sitzen hier so viele in Blaumann? Mhm. Kannte ich überhaupt nicht. Normal war da immer nur irgendwie Projektleiter, Fertigungsleiter, XYZ. Also die ganzen Leiter waren alle da. Und hier kam auf einmal noch ein Kollege aus der Elektroabteilung, ein Maschinenbediener kam noch dabei, dann kam noch ein Kollege aus der Instandhaltung. Und wir haben es in dem Prozess wirklich geschafft, die Konstruktionsschritte zu reduzieren, weil wir die ganzen Fehler, die irgendwann aufgetreten wären, die konnten wir im Vorfeld schon wirklich eliminieren, weil jeder aus der entsprechenden Position gesagt hat, ja, klingt erstmal gut, aber da haben wir vielleicht schon mal was ausprobiert, würde ich vielleicht nicht machen, wir haben da und damit gute Erfahrungen gemacht. Und das ist ein wichtiger Punkt, der auch in meinen Augen zur Prozessoptimierung gehört. Einfach mal, wie du anfangs schon mal erwähnt hast, die Mitarbeiter mit einbeziehen, weil die kennen einfach ihre Maschine.
Genau. Das bedeutet aber auch, und das hast du gerade auch passend angesprochen, das bedeutet aber auch als Konstruktionsabteilung oder auch mal aus meinem Elfenbeinturm rauszukommen und auch mal auf die Mitarbeiter hören. Und das habe ich ganz oft feststellen dürfen, da funktioniert die Zusammenarbeit nicht. Da schimpft der eine Bereich auf den anderen, da kommt auch nichts Konstruktives zusammen. Und ich stelle mir das genauso vor, wie du es sagst. Man sitzt an einem Tisch, man kommt konstruktiv voreinander. Man hat vielleicht auch sogar schon, so habe ich es in der Supply Chain oft genug erlebt, man hat auch eine Datenbank sich angelegt nach dem Motto, was haben wir schon mal gemacht, was sich als nicht funktionsfähig rausgestellt hat. Ja. Dann brauche ich doch auch so einen Fehler an einem anderen Standort nicht nochmal zu wiederholen. Ja. Sowas zum Beispiel. Und das ist alles so dieses, da müssen wir echt ins Umdenken kommen. Und ich kämpfe da immer wieder für, dass man auch mal so dieses Out-of-the-Box-Thinking betreibt und mal auch nach Lösungen sucht, die vielleicht auch mal sich erstmal auf den ersten Blick erstmal unsinnig anhören. Aber selbst wenn es sich dann als nicht funktionierend rausstellt, hey, wir haben es wenigstens versucht und wir haben festgestellt, in die Richtung geht's nicht. Vielleicht sind wir da auf drei andere Ideen gekommen.
Ja, genau, das ist der Punkt. Wenn du halt wirklich dir die Kreativität in dem Bereich lässt, dann kommen halt auch andere Ideen durchs Ausprobieren. Und ja, ich finde, ist ein guter Abschluss und vor allem nochmal einen Hinweis an die Unternehmen, die jetzt dazuhören. Es geht nicht primär darum, den nächsten Berater ins Haus zu holen, der auf der Lohnliste steht, sondern es geht wirklich aktiv darum, dass du Kosten reduzierst, langfristig gesehen. Und um das halt wirklich ich finde, das hier ist eigentlich eine gute Ausgangslage, wenn man bei den Kunden reinkommt. Also ich mache es auch so, dass wir uns im Vorfeld schauen wir uns die Prozesse an. Wir schreiben Zahlen in ein Google Sheet in dem Falle. Was kostet dich der Prozess? Was kosten dich die Mitarbeiter? Was kosten dich vielleicht irgendwelche Tools? Also wir schreiben hart alle Zahlen da rein und haben dann wie so ein Planbeispiel, ein Planrechenbeispiel, wo wir sehen können, dieser Prozess kostet dich, so wie er jetzt gestaltet ist, aufs Jahr, aufs Quartal, auf die Woche gesehen, so und so viel Euro und hat dieses Einsparpotenzial grob kalkuliert. So, mit einem kleinen Sicherheitsfaktor, das heißt in der Regel, wenn das gut durchläuft, bist du in der Regel besser. So, und dann können die Kunden direkt danach sehen, was ist meine Investition und was ist mein Ertrag. Und wir betrachten ein Jahr und dieser Prozess, der läuft aber vielleicht schon seit 20 Jahren und du kannst es dann mal entspannt hochrechnen auf die nächsten 15, 20 Jahre, was du dann einfach sparst. Und vor allem, ich rechne ja zweifach, du sparst ja, der Geschäftsführer spart Zeit. Wenn er dann auf der anderen Seite sagt, ja, ich schaffe im Moment 65 Stunden, komme aber gar nicht mehr zu den Aufgaben, die ich eigentlich erledigen will, dann sparst du auf der einen Seite die Zeit und auf der anderen Seite hat er dann auch vielleicht wieder die Zeit gewonnen, in andere Sachen reinzugehen, die er vielleicht die letzten 2 Jahre nur stiefmütterlich behandelt hat. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass du eigentlich auf zwei Seiten einen Ertrag durch so eine Prozessoptimierung gewinnst. Und ja, ich sag mal so, in meinem Fall war der Vorteil, ich habe früh in der Instandhaltung, habe ich es gelernt, Prozesse zu verstehen, weil ich wurde an Maschinen gerufen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und dann ging es halt, du musst es innerhalb von kürzester Zeit wissen, was ist das Ergebnis, was die Maschine liefern soll und wie ist der Zustand, wie die Maschine die Teile quasi bekommt. Und dann musst du im Kopf diesen Prozess, diesen Wertschöpfungsprozess dieser Maschine verstehen, um zu wissen, wo klemmt es jetzt gerade. Und dieses habe ich dann nachher auch in die Theorie, also in die Konstruktion übertragen, wenn es darum ging, wir müssen eine Maschine, eine Vorrichtung entwickeln, die dieses Endergebnis produziert. Und genau das ist es jetzt auch in der Theorie, sage ich jetzt mal, oder in der blanken Theorie, wenn es darum geht, einfach Geschäftsprozesse zu automatisieren. Du musst wissen, was ist das ultimative Endergebnis und wo stehst du aktuell auf deinem Prozessschritt, um halt wirklich klar definieren zu können, es geht ja nie darum, also wirst du mit Sicherheit auch nicht machen, um dir das jetzt mal vorwegzunehmen, direkt die endgültige Lösung zu entwickeln, sondern oft sind es ja schon Teilschritte, die man optimieren und automatisieren kann, die ja dann schon einen großen Teil des Kuchens ausmachen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist genau der Punkt. Und das hast du auch nochmal ganz super zusammengefasst, was viele dann auch vergessen ist, wenn ich mir einmal vielleicht eine Stunde mehr Gedanken darüber mache, wie soll es denn aussehen, wo will ich denn überhaupt hin mit meinem, was ich da jetzt gerade vorhabe, das spart viele, in meinen Augen auch sogar hunderte Stunden, ja, wo ich nachher wieder aufwendig nachbessern muss.
Ja, definitiv.
Genau der Punkt.
So, ich würde sagen, wir kommen zum Ende und dir überlasse ich den Pitch.
Du überlässt mir den Pitch. Ja, wunderbar. Also Felix, nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank und dass wir mal die Chance nutzen konnten, in gut 30 Minuten, ein bisschen mehr als 30 Minuten, unsere Themen in die Welt zu bringen. Mein Thema ist nach wie vor besser ankommen, ohne schneller zu laufen, Verschwendung rauszunehmen. Und Verschwendung ist letztendlich allgegenwärtig. Für uns ist es wirklich wichtig, mal aufzuzeigen, in gemeinsamer Arbeit mit den Betroffenen sozusagen, wirklich Verschwendung aus dem Alltag rauszunehmen, wo wir alle am Ende einen Mehrwert von haben. Das war von meiner Seite.
Ja, vielen Dank, Gerrit. Gerne. Ja, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und dir als Zuhörer vielen Dank fürs Zuhören respektive Zuschauen. Meine Kamera hat es ja dann auch im Laufe der Aufnahme wieder zurückgeschafft. Das ist dann, wenn die Technik nicht prozessoptimiert ist, in dem Falle. Wenn du Gerrit erreichen willst, einfach nach Gerrit Bisping, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, auf LinkedIn suchen, da wirst du ihn finden. Er hat auch nicht das allerkleinste Profil, also ich denke, du wirst irgendwo über ihn drüber stolpern. Und ja, wenn du Fragen hast konkret zu den Themen, ich denke mal, dann kannst du sowohl Gerrit als auch mich anschreiben und dann bekommst du eine ehrliche Bewertung von uns beiden. Also so habe ich dich jetzt zumindest auch ja kennengelernt, dass du doch eine ehrliche Haut bist. Ist ja, ja, auch das ist immer, wird immer seltener, meiner Meinung nach. Nee, also an diesem Punkt machen wir einen Sack zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.
Vielen Dank.